Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in manchen Dingen ist es einfach so, dass unser geliebter Jakobus uns doch schon manchmal auch unsere fromme Maske vom Gesicht gerissen hat, oder? Er ist so abrupt, er ist so direkt. Wisst ihr, wenn wir nochmal vor unserem geistigen Auge diesen Jakobusbrief an uns vorübergehen lassen, wir haben ja begonnen, indem wir zuerst das Zentrum sein, dass er ganz klar sagt, ein Glaube, der biblisch ist, ein Glaube in unseren Herrn Jesus Christus, das sei kostbares und teures Blut, wenn der echt ist, muss er Werke hervorbringen. Automatisch. Also das heißt, wenn ich wirklich einmal Jesus diene, ihm folge, dann habe ich eine Spur, die man verfolgen kann. Es kommen die Werke automatisch. Epheser 2, Vers 10. Vor Grundlegung der Welt sind die Werke bereits geschaffen, dass wir darin wandeln sollen. Und er hat uns dann das auch relativ klar gemacht, dass wenn unser Glaube erlaubt, dass ein Zweifel eindringt, dass er sagt, dann bekommst du nichts. Das ist schon schockierend, oder? Wenn man dann überlegt, warum hat es nicht geklappt bei mir? Und die Bibel sagt dann so eindeutig, ja, wenn du nicht glaubst ohne jeden Zweifel, dann passiert eben das Negative, dass du nichts bekommst. Und wie er dann einfach ausführt, wie diese Anfechtung etwas Kostbares ist, dass sie dazu führt, dass ich bewährt werde, dass ich die Krone des Lebens bekomme. Und er sagt, es sind die, die den Herrn Jesus lieben. Und er sagt, wenn du gelockt wirst oder wenn etwas passiert, das negativ ist, es ist letztendlich die Sünde in dir. Sobald ich zu meinem Jesus gehe, der meine Sünde geregelt hat mit seinem Blut, mit seinem Kreuz, dann hört es auf und sagt dann auch, er hat uns gezeugt nach seinem Wille, wahrhaft wiedergeboren. Ist für uns nachher auch wichtig, wenn wir zum Tisch des Herrn schreiten, dass es klar ist, nur jemand, der wirklich wiedergeboren ist, der Gotteskind ist, der diese Gemeinschaft hat, der nicht in Sünde ist, darf teilnehmen. Und was mich dann fasziniert hat, wie er immer wieder betont, du brauchst keine frommen Werke zu produzieren. Du musst dich nicht verkrampfen, sondern sagt, du musst einfach ausharren. Wir haben ja gesehen, dass dieses Wort von Schwaber fast nicht aussprechbar, Hypomonä, dass es heißt, unten bleiben. Das heißt einfach, wenn man Jesus bleibe, sich zurückziehe, nicht aufbegehre. Und wie er dann eben beschreibt, wenn du nur ein Hörer bist und es nicht tust, das heißt, wenn es nicht zur Realität kommt, dann betrügst du dich selbst. Also wenn man das so alles sieht, dann erschüttert es einen doch. Und dann, was mich immer am meisten erschüttert und was die Leute meistens, ich kenne niemanden, der hier nicht sagt, es hat mich betroffen, das ist, wenn es um die Zunge geht. Wie er hier dann sagt, die Zunge ist ein Übel. Und wenn dein Herz nicht gereinigt ist durch Jesu Blut und du das, was in deinem Herz negativ ist, rauslässt, dann missbraucht von dem, was rauskommt, der Teufel deine Zunge und er entzündet diese Dinge und das ist ein Feuer der Hölle, die alles befleckt. Wisst ihr, und da spielt es keine Rolle, wo man steht, wie man geistlich, lehrmäßig steht. Wie entschieden man ist, die Bibel sagt ganz klar, wenn du das tust, wird die Hölle deine Zunge entzünden. Und er sagt, und wenn jemand fromm zu sein meint und seine Zunge nicht im Griff hat, der letztendlich hat einen Gottesdienst, der vor Gott wertlos ist. Wisst ihr, wenn man das alles sieht, ich sag's mal so, man erschrickt doch. Oder wir haben ja das Gesetz gesehen. Wenn ich in einem Stück fehle, dann bin ich vollständig disqualifiziert. Er sagt, ich muss das Ganze halten. Das ist das Todesurteil. Aber gleichzeitig sagt er, wir haben das neue Gesetz, des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und wie oft fallen auch die Gläubigen ins alte mosaische Gesetz zurück, als im neue des Geistes des Lebens. Wieder wo? In Christus Jesus, in ihm zu wandeln und zu leben. Und er sagt auch klipp und klar, keine Kompromisse, keine Täuschung. Wenn der Glaube nicht geistlich diese Werke hervorbringt, dann ist er nicht echt. Und wenn man das alles sieht, ich weiß nicht, wie es euch geht, man erschrickt doch auch über sich selber. Und man bekommt dann etwas, sagen wir mal, Nachdenklichkeit vom Herrn, wirklich verordnet. Und wenn er dann sagt, du bekommst keine Gebetserhörungen, weil in deinem Herzen diese Lüste des Fleisches sind. Du hast eigene Ziele, du willst eigene Dinge, du willst letztendlich eigene Ehre. Wie er hier klipp und klar sagt, du bekommst nichts. Er geht so weit, dass er sagt, wenn das der Fall ist, bist du ein geistlicher Ehebrecher. Und die Bibel ist ja ganz eindeutig, dass gar kein Zweifel aufkommt. Sie sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen betrifft Mann und Frau, jeden Gläubigen. Und erklärt, dass der Heilige Geist eifersüchtig ist, dass wir das nicht tun. Eifersüchtig. Auf was ist er eifersüchtig? Dass die Liebe dem Herrn Jesus allein gehört und nicht dem Menschlichen, nicht meinen eigenen Zielen, sondern Jesus allein. Und er erklärt dann auch, wie man letztendlich hier zu kämpfen hat. Er sagt, wir müssen uns Gott unterwerfen. Wer geht hin zum Herrn Jesus, der sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, widersteht dem Teufel und dann flieht er. Also, ich sage es mal so, wir machen die Türe für den Teufel zu, man hat die Türe für Gott durch den Herr Jesus ganz weit auf und gehe zu ihm. Und dann sagt er, dann, wenn ihr euch so demütigt, dann wird der Herr euch erhöhen. Er hat viele Dinge, die ich jetzt nicht abhandeln konnte. Er sagt zum Beispiel, wer Gutes tun könnte und es nicht tut, dem wird es zur Sünde. Er sagt viele Dinge, wo er sagt, ihr müsst dauernd gereinigt werden, kam ja immer wieder jetzt auch vor. Und jetzt kommen wir, nachdem wir ja noch das große Problemthema der Krankheit abgehandelt haben, kommen wir jetzt am Schluss zum Punkt, und den möchte ich uns jetzt lesen, und zwar ab Jakobus 5, Vers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens unter Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ich habe das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wisst ihr, dieser große Gottesmann, dieser Jakobus, der uns so schonungslos alles aufdeckt und uns schonungslos ins Licht Gottes stellt, der sagt am Schluss, was auch sein tiefstes Herz bewegt, der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wisst ihr, wenn ich das alles sehe, der Jakobus, dann muss ich sagen, ich, kleiner, elender Mensch, wie soll das gehen? Trotz allem Bemühen, trotz aller Nachfolge, trotz aller Hingabe, immer wieder kommen diese Dinge, oder? Die sind doch nicht weg, mit einem Glaubenssack. Und dann gibt es eine Bibelstelle, das ist die Parallelstelle zu unserem Jakobus, das mich tief, tief bewegt. In Hebräer 4, Abvers 14, da werden Dinge ausgesagt, die man leicht übersieht. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wisst ihr, das ist etwas Ungeheures. Jakobus sagt, er ist voll Mitleid und Erbarmen. Und die Bibel sagt hier, der Herr, er hat gewisses Mitleid. Er formuliert hier ganz vorsichtig, sagt, wie könnte er praktisch kein Mitleid haben mit unseren Schwachheiten? Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Wisst ihr, wir sind ja für eine bestimmte Gesetzlichkeit oft geprägt, dass man immer denkt, nur wenn wir unsere Leistung bringen, dann ist der Herr mit uns zufrieden. Das mag in einer gewissen Weise auch der Fall sein, aber sie sagt hier ganz einfach, so wie Jakobus es nennt, er ist voll Mitleid und Erbarmen. Sie sagt, sogar unsere Schwachheiten sind etwas, wo er sein Mitleid drauf richtet, weil er war wie wir im Fleisch, doch ohne Sünde. Er kennt die Anfechtungen. Das ist mir irgendwann bewusst geworden, es gibt jemand, der Gott ist, aber gleichzeitig auch Mensch ist, im Vollsinn des Wortes, aber ohne Sünde, und der mich versteht. Wisst ihr, der weiß, wie es ist, wenn man aufsteht und müde ist. Der weiß, was passiert, wenn man angegriffen wird vom Teufel. Denkt an Lukas 4 und Matthäus 4, wie Satan ihn versucht, zu Fall zu bringen. Der weiß, wie es ist, wenn man der Eindruck hat, mich vor Gott völlig verlassen. Was ist am Kreuz geschehen, als alle Sünden dieser Welt, wohlgemerkt, außerhalb von Zeit und Raum, für uns unvorstellbar, auf ihm lagen. Was sagt die Bibel? Dieser große hohe Priester, der ins himmlische Heiligtum ging, sein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt hat, ist voll Mitleid und Erbarmen. Sie sagt ganz klar, er ist genauso versucht worden wie wir, doch ohne Sünde. Wisst ihr, das ist ein ungeheurer Trost, wenn ich genau weiß, was ich jetzt empfinde, wo ich nicht mehr aus noch ein weiß, er hat es genauso erlebt. Und wenn ich komme zum Herr Jesus, meine Sünde ablade, mich reinigen lasse durch sein Blut, dann darf ich auch von ganzem Herzen diese Barmherzigkeit und dieses Mitleid mit meiner Schwäche und auch das, dass er voll Mitleid und Erbarmen ist, in Anspruch nehmen. Wisst ihr, es ist einfach so, man darf dann einfach aufstehen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir werden nachher zum Tisch des Herrn gehen, das Brotbrecher Abendmahl haben. Ich sage unseren Leuten oft beim Brotbrecher, passt auf. Die Bibel sagt, die einzige wirkliche Bedingung vor Gott ist, dass du wiedergeboren bist und nicht in Sünde lebst, dass du in Ordnung bist mit Gott. Wenn nur der zum Tisch des Herrn gehen dürfte, der in der Lehre 100% ist, dann dürfte ich auch nicht dazugehen. Woher weiß ich denn, dass ich mit meiner Erkenntnis, die Gott mir jetzt gegeben hat, in meinem Lebensweg 100%, ganz millimetergenau alles richtig mache? Wer macht denn das? Sondern die Bibel sagt was anderes. Sie sagt, er ist voll Mitleid und Erbarmen. Und ich sage unseren Leuten oft, wenn ihr klar wiedergeboren seid, aber es gibt irgendetwas, das euch quält, wo ihr jetzt Anfechtung, wo ihr Kämpfe habt, dann geht, bevor ihr zum Brot und zum Wein greift, zum Herr Jesus. Er ist der große hohe Priester. Er ist der, der Mitleid hat. Geht hin, bringt es ihm. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen aus meinem Leben. Es ist ja so, manchmal schämst du dich ja fast, das alles zu erzählen. Aber es gibt Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel während der Gebetszeit oder während der Vorbereitung plötzlich merke, da ist etwas, das müsstest du in Ordnung bringen. Dann hätte ich früher das Brot und der Wein vorübergehen lassen. Meine nicht mehr. Ich mache was völlig anderes. Ich gehe, Hebräer 10, 19, durch diesen wunderbaren Kanal direkt zum Sühnedeckel. Ich gehe zum Herr Jesus, tue Buße, lass mich reinigen durch Jesu Blut und dann lege ich ihm, soweit man das neutestamentlich überhaupt kann, lege ich ihm mein kleines, schwaches Gelübde auf der Altar und sage, Herr Jesus, sofort bei der nächsten Gelegenheit werde ich das in Ordnung bringen. Wisst ihr, das ist keine Leistung. Und dann gehe ich hin. Ich bin jetzt gereinigt durch Jesu Blut. Das ist nur noch ein Schritt. Das Entscheidende ist geschehen. Wisst ihr, das ist ja das. Wenn ich mit jemandem Streit habe und entschuldige mich bei ihm, dann glaube ich, er ist in Ordnung. Nein! Die Sünde besteht immer zuerst gegen Gott und dann gegen den Menschen. Ich muss immer zuerst zum Herr Jesus mich reinigen lassen und dann gehe ich zum Mensch. Und so ist hier auch. Ich gehe zum Herr Jesus, lass mich reinigen durch sein Blut und sage, bei nächster Gelegenheit werde ich sofort im Gehorsam es tun. Und dann greife ich zum Brot und zum Kelch. Ich weiß, dass es auch Brüder gibt, die nicht einig sind, aber ich sage, ich offenbare euch einfach mein Herz, weil ich habe einen hohen Priester, der ist voll Mitleid und Erbarmen. Und wenn man das sieht, dann wird man klein, dann wird man demütig. Dann beginnt die Liebe zum Herrn Jesus mein Herz zu ergreifen. Dann verstehe ich, was er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Dann plötzlich begreife ich, er hat Mitleid mit mir, kleinem Chaoten. Darf ich das mal so sagen? Ich bin Chaot von Natur. Ich bin ein totaler Improvisierer. Das war im Beruf mein großer Vorteil, ich konnte Dinge regeln, die ein anderer nicht regeln konnte. Aber weh, wenn du das privat machst, habe ich privat auch gemacht. Fragt meine Frau lieber nicht. Es ist nicht gut, wenn er die da fragt. Dann fängst du aber, und auch in geistlichen Dingen, wenn man dann in geistlichen Dingen das auch tut, habe ich auch schon gemacht, dann wird es schwierig. Aber wenn ich weiß, er hat Mitleid mit mir, er bringt mich durch. So wie es heißt, der Gerechte fällt siebenmal und er steht siebenmal wieder auf.
Und dann erst fängst du an, das Blut Jesu Christi zu schätzen. Ich kann euch nicht sagen, was das für mich für eine Herrlichkeit ist, als ich erkannte, das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Und zwar so total wie bei David. Das bei David hat mich tiefgründig erschüttert. David war ein Mörder, David war ein Ehebrecher, David war ein Heuchler. David war das Werkzeug Gottes und hat alles getan, was Gott verboten hat. Und dann kommt der Prophet zu ihm und beführt ihn von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Und dann passiert etwas. Ich habe den Bußpsalm 51, ich weiß nicht, wie oft schon für mich privat gelesen. Und dann komme ich an eine Stelle, und die brauche ich nicht auswendig lernen. Die sitzt, Psalm 51, Vers 9. Und da geht der Schrei des Davids zu Gott. Und dann sagt er etwas, nachdem er alle seine Sünde bekannt hat. Entsündige mich mit Isop. Und Isop ist das Büschel, das man ins Opferblut getaucht hat. Damit schreit er nach der Reinigung durch das Opferblut. Wir neutestamentliche Gläubige wissen ja, dass das Opfer rückwirkend seit grundlegender Welt da war, also David auch durch Jesu Blut gereinigt wurde. Und jetzt siehst du, wie die Wirkung des Blutes Jesu ist, seit ich das begriffen habe. In 1. Könige 14, Vers 8 sagt er dann, du bist nicht wie mein Sohn David. Jetzt hört, was Gott sagt, wie die Wirkung des Blutes ist, der nur tat, was recht ist vor meinen Augen. Kann ich es vorstellen? Der nur tat, wisst ihr, was heißt? Der Ehebruch, der Mord, die Heuchelei, alles Versagen, alles, was er getan hat, ist ausgelöscht. Und zwar so ausgelöscht, dass Gott sagt, du bist in Ordnung mit mir. Und wenn man das begreift, dass Gott viel konsequenter ist wie wir, er sieht das Blut völlig anders. Der Vater im Himmel sieht mich, wenn das Blut gereinigt hat, er sieht mich vollkommen, wie wenn ich nie etwas getan hätte. Müsst ihr euch vorstellen. Wie ein weißes Blatt. Wisst ihr, ist doch herrlich. Und diese gewaltige Wirkung, die will der Herr Jesus mit seinem Mitleid bei uns auslösen. Dass wir uns nicht um die Sünde drehen, nicht um unser Versagen, nicht um das Böse, sondern dass wir es hassen, dass wir es lassen und dass wir zum Herrn Jesus fliehen. Und dann kommt das Mitleid Jesu in einer ungeheuren Weise, reinigt uns und wir sind, wie wir nie gesündigt hätten. Und ich kann aufstehen und dem lebendigen Gott dienen. Wenn ihr im Alten Testament und Römer 15, Vers 4 sagt, da ist für uns geschrieben, für diese Dinge, auf zum Trost, dass wir Hoffnung fassen, wenn ihr das seht, bei David, mir geht's dann gleich. Ich gehe dann hin und sage, genau das Gleiche wie der David. Und dann fange ich an, das, was mich als Sünde drückt, vom Herrn einfach zu bekennen. Wenn es ganz hart ist. Ich mache das nur, wenn es ganz hart ist. Und dann merke ich, mir geht's wie im David. Dann sagt er, gib mir ein reines Herz. Und dann schellt in dem Psalm 51, wenn er den lässt, dann schellt es plötzlich um, schlagartig. Und mit einem Schlag steht David auf und sagt, ich will die Sünder deine Wege lehren. Das heißt, jetzt hat er es erfasst, jetzt hat das Blut gezogen, jetzt ist es passiert. Und dann dreht er um und sagt, jetzt bin ich dienstbereit. Dein Sklave steht bereit, mach mit mir, was du willst. Ich bin bereit, jetzt den Dienst zu tun. Das ist der entscheidende Punkt, dass ich jetzt auch von dieser Freizeit komme und es begriffen habe, dass wenn ich komme, dass das Blut Jesu Christi mich reinmacht von aller Sünde, nicht theoretisch. Praktisch. Die ist weg. Wieso? Und dann kann ich auch zum Tisch des Herrn gehen und zugreifen. Und dann kann ich bekennen, ich bin gereinigt durch Jesu Blut. Ich gehöre zum Leib Christi, in einem Geist zu einem Leib getauft. Wieso? Dann ist es Realität. Und jetzt kommen wir zu dem Entscheidenden. Und das wird uns jetzt plagen, weil ich kann euch nur eines sagen. Die rosige Zeiten für die Gemeinde Jesu und die rosigen Zeiten für uns Wohlstandsbürger im Westen sind vorbei. Wenn ich die Prophetie richtig verstehe, dann fängt es jetzt an, ich sag's mal, in aller Schwachheit, das ist jetzt nur meine Meinung, ich würde das nie dogmatisieren, ich denke, dass die Vorgänge Sacharja 12 bis 14 sich langsam anbahnen. Ich glaube, dass die Gesetzlosigkeit jetzt auf den Höhepunkt treibt, wird auf etwas nicht vergessen. Der Höhepunkt der Gesetzlosigkeit ist der Gesetzlose, der Antichrist. Das heißt, der antichristliche Geist dringt immer stärker durch, schlägt immer mehr durch. Und jetzt kommt etwas, was soll ich tun? Jetzt bin ich der arme Mensch. Wenn wir jetzt geistlich falsch gepolt sind, dass wir auf unser Versagen zu viel Wert legen, dass wir nicht lernen, dass sein Blut uns vollständig reinmacht, dass alles, was vor Gott gilt, nur das ist, dass das Blut Jesu mich gereinigt hat, dann werde ich in der Endzeit versagen. Weil vielleicht werden wir in Situationen kommen, so wie ich sie in der Firma schon hatte. Wenn ich Ja sagte, war Sünde. Wenn ich Nein sagte, war Sünde. Wenn ich gar nichts sagte, war es auch Sünde. Was machst du denn? Jesuitisch sage ich, nehme die kleinere Sünde. Nein, sondern dass man einfach sagt, Herr, du siehst meine Schwachheit. Du siehst, ich bin nicht in der Lage, es zu klären. Vielleicht der Schrei, Jakobus 1, Vers 5, gib mir Weisheit. Wenn Zweifel drin ist, sagt er, kriegst du keine Antwort. Aber wenn kein Zweifel da ist, wird er mir die Lösung zeigen. Aber selbst wenn ich versage, dass es klar ist, das Blut Jesu macht mich rein. Ich habe nur ein zentrales Thema in meinem Leben. Versteht ihr? Ich darf nur ein einziges Thema haben, ein zentrales, das alles andere überragt, dass ich mit Gott in Ordnung bin durch Jesu Blut. Alles andere. Und nicht theoretisch, praktisch. Dass ich mein Haupt erheben kann und nicht sagen muss, wie es beim Kain geschah, mein Haupt senkt sich, sondern das erhobenen Haupt, dass ich durch Jesu Blut sagen kann, ich bin in Ordnung. Und wenn ich alles versagt habe, ich bin in Ordnung, das Blut löscht alles aus. Das ist nicht zentral, das ist kein Freibrief zum Sündigen, sondern das ist eine tiefgründige, ich sag's mal, Sehnsucht, Gott zu dienen und eine tiefgründige Wahrheit, vielleicht die größte Gnade, die Gott mir gibt, außer der Rettung, dass sein Blut mich jederzeit so stellt, dass ich jederzeit leben und sterben kann. Und jetzt kommen wir zu dem, was mich heute Morgen bewegt, von unserem Jakobusbrief her. Und zwar, wie soll ich mich jetzt angesichts dieser Tatsache aufstellen? Wir haben jetzt viel zu denken, viel zu tun, viel gehorsam zu sein, auch was Jakobus uns sagt, aber was sollen wir jetzt tun? Und er hat uns gesagt in dem Vers 7, so wartet nun geduldige Brüder bis zur Wiederkunft des Herrn. Also er sagt klipp und klar, jetzt hast du eine Phase vor dir und da musst du jetzt warten. In guten und in schlechten Tagen, spielt keine Rolle. Du musst jetzt einfach warten. Und jetzt steht hier etwas, da haben die Bibelübersetzer keinen Mut gehabt. Jetzt stehe ich hier und muss sagen, wo ist deine eigene Nase? Du hast ja auch so gemacht. Es steht hier im Grundtext mehr. Es steht nicht geduldig. Also man sagt, aus dem Kontext muss es logischerweise geduldig heißen, so sagen die Bibelübersetzer. Weil das Wort hat zwei Bedeutungen. Es hat das Wort Geduld und das Wort Langmut. Hier steht, wenn ich es richtig verstehe, inzwischen, ich würde es heute ändern, so wartet nun langmütig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich langmütig ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr langmütig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und sagt, fangt nicht an, euch untereinander zu streiten oder ungeduldig zu werden. Vers 10, meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Langmut. Wisst ihr, was heißt? Ich habe es lange nicht verstanden. Wisst ihr, manchmal muss der Herr uns zuerst durch bestimmte Täler führen, muss uns bestimmte Lektionen lernen, dass wir auch in der Tiefe verstehen, was hier überhaupt gemeint ist. Ich habe gemerkt, bei einem Charakter wie meinem, und ich jammere nicht über meinen Charakter. Ich sage jetzt nicht, wäre ich doch lieber ein Phlegma. Das will ich gar nicht. Der Phlegma hat seinen eigenen Kampf. Der würde vielleicht sagen, wäre ich doch lieber ein Feuerkopf. Aber es ist einfach so, Langmut heißt doch, menschlich gesprochen, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich verliere nicht die Fassung. Ich warte geduldig, aber Langmut ist mehr wie Geduld. Ich warte geduldig und lasse die Dinge über mich ergehen, ohne die Fassung zu verlieren. Das ist Langmut. Und jetzt habe ich natürlich etwas in der Heiligen Schrift, das man nicht so schnell auf den ersten Blick erkennt. Die Bibel sagt im 2. Thessalonicher 3, Vers 5, nehmt euch zum Vorbild praktisch Die Geduld Jesu Christi, und da steht ein anderes Wort, da steht das Untenbleiben, dieses Hypomonä. Und jetzt lehrt die Bibel etwas, und das ist für uns jetzt wichtig, die wir Jakobus realisieren wollen, die wir trotz aller Schwachheit dem Herrn Jesus dienen wollen. Die Bibel lehrt jetzt etwas ganz, ganz Einfaches. Sie paart diese zwei Begriffe, praktisch Geduld oder Ausharren oder Untenbleiben und Langmut miteinander. Und wenn du jetzt die Bibel genau studierst, dann stellst du fest, dass Langmut und Geduld zwei verschiedene Quellen haben. Und das ist etwas, wo man gar nicht übersieht. Geduld, Ausharren, Unterbleiben ist von der Bibel her ein Befehl. Das ist auch ganz wichtig, wenn ich den Geist des Glaubens habe. 2. Korinther 4,13. Ich habe den Geist des Glaubens. Mit der Wiedergeburt bekomme ich nicht nur dieses Paket, wo alles drin ist, meine Begabung, alles, das ist alles perfekt. Wenn der Heilige Geist dieses Paket in meinem Herzen installiert, da ist auch der Geist des Glaubens drin. Das heißt jetzt für mich und dich ganz einfach. Ich kann jetzt, wenn ich im Lichte wandle, wenn ich mit Gott in Ordnung bin, jeden Befehl der Bibel aufgrund des Glaubens ausführen. Da gibt es keine Ausrede. Wisst ihr, ich kann alles tun. Als ich das erkannte, ich sage es mal vorsichtig, da bist du zuerst verwundert, aber irgendwann erschrickst du auch, wenn du merkst, ich habe keine Ausrede, ich kann alles tun. Wenn der Herr sagt, fliehe, ich kann fliehen. Wenn der Herr sagt, widerstehe, ich kann widerstehen. Wenn der Herr sagt, glaube, ich kann glauben. Warum? Weil der Herr Jesus durch sein vollkommenes Opfer, durch den Geist des Glaubens, die Fähigkeit in dem Paket, in mein Herz hineingelegt hat. Wenn ein Hindernis ist, dann ist der Plan Gottes, ich gehe zu meinem Jesus, lass mich reinigen. Und derselbe Sekunde ist das Paket wieder funktional. Er kann sofort wieder das ansprechen durch den Heiligen Geist. Und ich bin sofort in der Lage, es zu tun. Was soll ich tun? Unten bleibe, ausharre, nicht aufbegehre. Ich sag's mal so, ich soll gucken am Beispiel Jesu, wie er das erduldet hat. Was denkt ihr? Ihr müsst euch vorstellen, der Schöpfer des Universums, die Bibel sagt ganz klar, Gott der Vater hat durch den Herr Jesus das ganze Universum geschaffen. Und ihr müsst euch das vorstellen, das Universum ist ja nicht diese kleine Erde, oder? Da müssen wir mal so, ein Bruder hat uns jetzt erklärt in der Verkündigung, wie hoch die Feuersäule auf der Sonne sind. Wir sind zuerst mal hier gehockt und haben geschnauft. Tausende von Kilometern, er sagt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da dauernd passiert. Und das ist nur wie ein Staubkorn gegenüber dem Universum. Und jetzt sagt die Bibel, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, trägt das Universum, er hat es alles in seiner Hand. Was wir nicht einmal im Entferntesten verstehen können und von der Dimension her nie erfassen können mit unserem kleinen Gehirn, das alles hat er in seiner Hand. Und nur weil er es in der Hand hat, bricht das Universum nicht auseinander. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Er ist das alles. Und jetzt kommt was Ungeheures. Dieser gewaltige Herr sagt mir ganz einfach, und gib mir die Fähigkeit durch den Geist des Glaubens, und es kommt so ein ganz einfacher Befehl, bleib unten, bleib geduldig. Das wird nicht der Heilige Geist, versteht ihr? Das ist ein riesiger Unterschied. Das muss ich tun. Das ist ein riesiger Unterschied von dem, was Gott tut und was ich tun muss. Ich empfehle den Gläubigen, ich sage es auf jeder Freizeit, von daher auf jeder Konferenz, ich denke, die Leute wissen es und sagen, weißt du nichts Neues? Und sage, es ist wieder Paulus sagt, euch immer dasselbe zu sagen, macht euch gewiss, ich sage es jetzt wieder. Wisst ihr? Ein neues Testament von Schlachter kostet 50 Cent. Das ist nicht viel, oder? Es gibt zwar einen Großdruck, der kostet ein bisschen mehr. Aber jetzt geht doch einfach hin als gehorsame Kinder Gottes, nehmt ein neues Testament. Nehmt die Farbe rot und blau oder grün und gelb, das ist egal. Nehmt zwei Farben. Und dann lest es einmal durch, betend, und unterstreicht alles, was Gott tut. Also was der Jesus getan hat, alles was faktisch, was Gott getan hat oder was er tut. Dann fängt wieder von vorne an, lest es wieder durch und dann unterstreicht alles, was ihr als Reaktion auf das Tun Gottes tun müsst. Und wenn ihr wieder fertig seid, dann fängt wieder an. Und jetzt lest es durch als Ganzes. Und dann siehst du etwas, du hast ein vollkommenes Opfer, wo der Herr Jesus alles getan hat, das du nicht verbessern kannst. Da kannst du durch die Haltung nichts hinzutun, aber die Bibel lehrt jetzt ganz klar, wie reagiere ich drauf. Und eine der Reaktionen, die Gott von mir will, auf das vollkommene Opfer, ist ausharren. Wisst ihr, und wenn wir jetzt hier gehen, dann fängt es erst an. Jetzt kommt der Alltag. Und wenn der Alltag kommt, dann werde ich mit Situationen konfrontiert werden, so wie es in der Bibel steht. Es werden Tage kommen, von denen wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Versteht ihr? Als die Altvorderen mir sagten, als junges Burschlein, die Bibel sagt, es kommen Tage, die gefallen dir nicht, habe ich immer gedacht, was wollen die denn? Heute weiß ich, was sie gemeint haben. Es kommen Tage, die gefallen dir gar nicht. Und jetzt sagt Gott ganz einfach, es ist ein vollkommenes Opfer da, das eine Vollwirkung hat. Du hast einen Hohepriester, der Mitleid mit dir hat, der dich vollkommen versorgt, dass du diese Tage überlebst, dass du ohne Brandgeruch, wie die drei Männer im Feuerofen, herauskommst unter einer Bedingung. Du musst unten bleiben. Du musst einfach das tun, was Gott sagt. Du musst ausharren. Und das heißt, ich mach mich klein. Ich akzeptiere, dass Gott das darf. Als der Wilhelm Busch sein Haus verloren hat, und das hat mir besonders auch eingeleuchtet, ich habe was Ähnliches. Er hat die großen Glaubensväter alle an die Wand gehängt. Ich habe ganz viele auch an der Wand hängen. Überall im Hausgang, im Wohnzimmer, wo überall hängen sie. Hatzentäler, alle, Moody, alle, Schlachter, alle hängen sie rum. Murray, alle. Georg Müller, alle, die hängen alle rum. Gell. Und er hat die ganz viel gehabt. Er hat immer gesagt, das ist ganz wichtig, das ist mein kostbarer Schatz, meine Frau muss sie abstauben. Und er hat ganz viele Bücher gehabt, habe ich auch. Und dann sagt er, in Essen fallen die Bombe und sie treffen sein Haus. Und er steht dann in den Ruine seines Hauses. Und dann kommt die Erinnerung, da hingen einmal einst die Bilder, das waren meine wertvollen Bücher. Und dann sagt er, als ich da drin stand, durchzuckt es mich plötzlich. Und er sagte, Herr, hast du das getan? Und dann sagt er, da kam eine heilige Ruhe über mich. Und ich habe angefangen zu beten und habe ein einziger Satz gebetet. Du darfst das. Das ist unterbleiben. Du darfst das. Als mich Menschen bei uns in der Gemeinde angegriffen haben, bin ich einmal aufgestanden nach einem Gebetsstunde und sage, was geht euch eigentlich im Kopf rum? Das tut mir ja normal nicht. Ich habe immer gewartet, jetzt kommt der große Gebetskampf für diese Probleme. Nichts kam. Und habe gesagt, wie könnt ihr für diese Probleme nicht beten und für alle kleingeruscht? Ich habe es viel schöner gesagt, nicht frömer. Aber ich sage es mal deutlich. Und die Brüder sind dann gekommen und gesagt, wir haben gemerkt, dass du am Ende warst. Und dann saß ich da. Jetzt kam der Teufel, hat angefangen, mich mit seinen Gedanken zu beschießen von außen, hat angefangen, mich verrückt zu machen. Und plötzlich wird mir etwas klar. Du darfst das. Dann habe ich angefangen zu beten. Herr Jesus, wie bei David und bei Simei. Ihr wisst, wer Simei war. Das war der, der die Steine geworfen hat und gesagt hat, du Verfluchter. Und dann kam ja Joab und hat gesagt, ich mache ihm den Kopf runter. Und dann sagt ja David zu ihm, nein, vielleicht hat der Herr es ihm geheißen. Zu seiner Demütigung. Und dann bin ich reingeguckt in die Gebetsstunde und habe ganz still angefangen zu beten, Herr, hast du es sie geheißen? In dem Sinne von, du darfst das. Dann kam mein Herz zur Ruhe. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Als ich frei war, als ich keine Forderungen mehr hatte, als ich plötzlich das im Herr auf den Altar legte, als ich ins innerste Heiligtum ging, mich gereinigt habe durch Jesu Blut, als ich mich auf den Herr Jesus konzentriert habe, diese Dinge weggelassen habe und sage, wenn es dein Wille ist, du darfst das. Es ist so, wenn du die Siege des Geheiß hast, dann lass es machen. Das ist für mich nicht relevant. Für mich ist relevant, dass ich mit dir in Ordnung bin. Als ich das tat, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann haben die plötzlich angefangen, genau so zu beten, wie ich es erwartet habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Beschämend für mich. Aber da ist mir etwas klar geworden. Unten bleiben heißt, du darfst das. Ist ganz einfach. Vielleicht hast du die Leute das geheißen, dann bist du nicht böse auf die Leute, sondern sagst, Herr, hast du es sie geheißen? Vielleicht hat er sie geheißen, vielleicht auch nicht. Das ist ja nicht gesagt. Aber ich gebe mein Herz preis und bleibe unten, indem ich sage, ich habe keine eigenen Vorstellungen, ich habe keine Reaktionen mehr, sondern du bist mein Herr. Wenn du mir das verordnest, du darfst das. Das ist unten bleiben. Ganz einfach gesagt. Das ist Geduld. Schlachter hat übersetzt mit Ausharren. Geduldiges Ausharren. Das ist genau das. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ja, aber was ist jetzt Langmut? Ist das noch mehr? Ist das besser? Nein, das ist was ganz anderes. Die Quelle des Ausharrens, des Untenbleibens ist Gehorsam. Dass ich hingehe und sage, du darfst es. Das ist eine Haltung, eine Herzenshaltung, die ich einnehme. Und wir müssen jetzt in aller Schwachheit solche Herzenshaltungen einnehmen gegen die Botschaft von Jakobus. Was er uns sagt, müssen wir es akzeptieren. Ich bete, es passiert nicht. Dann sagt mir Gott klipp und klar, entweder hast du nicht den Wille Gottes gebetet oder gezweifelt. Dann ist klar, wer ist schuldig? Ich. Das sind so Dinge, wo man dann einfach vor Gott unterbleiben muss und sagen muss, ich akzeptiere es. Herr, bring mich zurecht. Und wenn man das tut, dann geschieht etwas. Das habe ich lange nicht gewusst. Ich muss nur unten bleiben. Das ist die Botschaft. Von Gott, das ist der Befehl. Und jetzt sagt die Bibel, als Folge davon, als Reaktion, Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut. Untenbleiben ist eine Herzensstellung, die ich einnehme. Langmut ist eine Folge des Untenbleibens. Wenn ich unterbleibe, dann gibt es eine Situation, wo Unterbleiben, ohne dass ich es verhindern kann, ich kann es aber auch nicht künstlich herbeiführen, plötzlich Langmut ausgelöst wird. Wisst ihr, was das heißt? Er sagt ja hier ganz klar in unserem Jakobusbrief, du sollst langmütig warten, bis der Herr wiederkommt. Das heißt, zu mir kommen Leute und sagen, oh, wie soll das gehen mit der Endzeit, wenn das noch schlimmer wird? Ich muss sagen, ja, es wird noch schlimmer. Wilhelm Busch hat einmal zu seinen Leuten gesagt, als sie auch gejammert haben, meine geliebten Brüder, macht euch keine Sorge, es wird noch viel schlimmer werden. Hat er recht gehabt. Er ist sogar, das wissen die wenigsten, er war so emotional, dass er sogar in der Brüdersitzung mal aus dem Stand auf den Tisch gehüpft ist. Und stand auf dem Tisch. Wisst ihr, und wenn man das alles sieht, da könnte man verzweifeln. Und jetzt kommt durch das Unterbleiben eine Haltung der Langmut. Wisst ihr, was heißt? Ich ertrage es. Wisst ihr, das kann man aber nur ertragen, wenn die Haltung des Unterbleiben bei mir heißt, ich bin ein Sklave Jesu Christi, mach mit mir, was du willst. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, 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 ganz bösartigen Punkt. Solange das dich betrifft, geht es ja wunderbar. Aber ich habe jetzt bei den Armeniern, bei diesem Genozid etwas gelernt, das hat mich völlig erschüttert. Die Leute selber konnten unten bleiben. Die haben diese Langmut entwickelt. Aber jetzt kamen die Leute plötzlich und haben ihnen die Kinder, die sie als Weise aufgepäppelt haben und die sie unter letztem geistlichem Kampf versorgt haben. Und jetzt waren die Kinder so weit, dass sie wieder lebensfähig waren. Und jetzt wäre es vorwärts gegangen und dann klopft an der Tür, da stehen die türkischen Soldaten vorher und sagen, wir holen diese 100 Kinder jetzt ab. Und die haben genau gewusst, was mit diesen 100 Kindern passiert. Sie haben gewusst, die kleinen Kinder bis 5 Jahren werden in die Muslimfamilie gestopft, dass sie islamisiert werden. Die schönen und jungen Mädchen, auch die schönen Frauen, werden geraubt, müssen in den Harem der Moslems. Die andere, alte, normale, mittelalterliche, alles einfach der Rest, wird in die Wüste getrieben und wird bei lebendigem Leib praktisch dem Tode preisgegeben, durch Verdursten, durch Verhungern. Manchmal haben sie ihnen auch die Kehle durchgeschnitten oder sie erschossen. 1,5 oder 1,8 Millionen bestreitet, sind die Menschen so umgekommen. Wisst ihr, und jetzt musst du dir das vorstellen. Du bist jemand, der vor Gott in Christus steht. Du bist völlig in Ordnung mit Gott. Du kannst mitleben, dass du unterbleibst, dass du dein Leben auf den Altar legst. Wisst ihr, das alles geht wunderbar. Aber jetzt kommt das, wo die Langmut, das Ausharren, das Ertragen können, das ohne dass man die Fassung verliert, dass man das einhält, geschehen muss. Und wenn sie mal dich trifft, wenn sie deine Frau holen, verstehst du, lieber Mann, wenn sie deine Kinder holen, oder liebe Frau, wenn es umgekehrt ist, wenn sie den Mann holen, was ist dann? Wisst ihr, ich kann unterbleiben, aber was ist, wenn es die andere trifft? Und wenn ich jetzt hingehe und sage, Herr, du darfst das, weil derjenige ist gerettet, wenn der jetzt stirbt, dann ist er bei dir. Wisst ihr, wenn man das aufbringt, dass man die schrecklichsten Dinge beim Herr ablehnt im Sinne von, du darfst das, dann passiert etwas Wunderbares, dann geschieht diese Langmut. Und diese Langmut ist einfach die Fähigkeit, alles zu ertragen. Das heißt, ich lasse mich nicht aus der Fassung bringen. Dann kommt inzwischen ja, sagen wir mal, ein riesiger Abfall der Christenheit. Jetzt fangen die Gläubigen an, vielleicht nicht einmal die Abgefallenen, sondern auch die, die einfach die Dinge anders sehen, fangen an, dich zu beschimpfen. Was machst du jetzt? Wisst ihr, vielleicht ist es richtig, einfach zu sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist nicht, was die Menschen von mir denken. Das Wichtigste ist nicht, was die Brüder von mir denken. Oder Bewegung. Das Wichtigste ist, Herr Jesus, ich bin mit dir in Ordnung. Dein Blut bewirkt bei mir die David-Situation. Ich bin, wie wenn ich nie etwas getan hätte. Und wenn man das hat und dann unterbleibt, dann kann man das ertragen. Wisst ihr, zu mir haben wir schon gesagt, Karl Herrmann, wegen deiner Art, wegen deiner Lehre, wegen deiner Einstellung, du hast dich nie vom Pfingstgeist gereinigt. Das ist für mich schon ohrfeige. Die zweite sagt, du leugnest die Gnade. Entschuldigung. Das ist vielleicht das, was am meisten wehtut und am fälschesten ist. Aber dann kam noch ganz andere Kaliber. Du bist nicht wiedergeboren. Könnt ihr euch das vorstellen? Was machst du jetzt? Ich von meinem Charakter her. Ich bin wieder wie Lamb Busch. Er hat gesagt, er hätte die Welt nicht geliebt, sondern Eisenbahnschiene genommen und reingeschlagen. So bin ich auch. Wenn du jetzt aber begreifst, da ist ein hoher Priester, der hat Mitleid mit deinen Emotionen, der kennt dich, der weiß das alles. Und du gehst zu ihm, nimmst das Blut in Anspruch, sagst, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ein Toter kann nicht wütend werden, ein Toter kann nicht emotional werden. Ich akzeptiere, dass der Jesus mich mit sich gekreuzigt hat und unterbleibe, dann kann ich das plötzlich ertragen. Dann geschieht die Frucht des Geistes. Nochmals, die Frucht des Geistes geschieht nur durch Untenbleiben. Durch die richtige Haltung löst die Frucht des Geistes Langmut aus. Und dann kann ich es ertragen, ohne bitter zu sein. Wieso? Ich habe festgestellt, wenn ich den Brüdern gegenüber so reagiere, dann plötzlich kommt es irgendwann zum Frieden. Zwei führende Leute oder regional führende Leute der Pfingstbewegung, mit denen ich Krieg hatte ohne Ende, der eine ist ja charismatisch, der andere ein Pfingstler, kurz vor ihrem Tod sind beide gekommen und haben gesagt, du hattest recht. Undenkbar, undenkbar. Die haben mir Briefe geschrieben, einer, das kannst du dir nicht vorstellen, undenkbar. Beide umgedreht und haben gesagt, du hattest recht. Weißt du, manche Brüder haben nicht verstanden, dass ich untergeblieben bin denen gegenüber. Der eine saß bei mir am Kaffeetisch, hat, um mich zu reizen, hat in Zunge geredet. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe nichts gemacht. Ich habe zum Herrn geschrien. 25 Jahre später sagt er, du hattest recht und ich lag falsch. Das ist die Frucht der Langmut. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Jakobus sagt uns hier klipp und klar, er sagt, du musst Hiob ansehen. Und wisst ihr, was mir bei Hiob groß geworden ist? Ich habe Hiob studiert wie fast nichts anderes. Schlachter hat übrigens seine Bibelübersetzung eingeleitet mit Hiob. Er hat das Buch Hiob. Und im Vergleich zu der ganzen Bibel, für die ganze Bibel hat er 5 Jahre gebraucht, für den Hiob 10. Und er hat es als Einzelheft rausgegeben. Ich habe es leider nicht mitgebracht. Der Hiob, das ist so etwas Gewaltiges. Der Hiob ist ja so ein Mann, am Anfang sagt er, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen von ganzem Herzen. Am Schluss sagt er es nur noch mit den Lippen. In Kapitel 3 verflucht er den Tag seiner Geburt. Aber er steht immer irgendwie vor Gott. Und jetzt kommt etwas, das Geheimnis des Hiobs. Wisst ihr, was das Geheimnis des Hiobs ist? Hiob 19,25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über dem Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz. Versteht ihr? Er kannte bereits, jetzt vorgeschattet, der Auferstandenen. Er kannte der Herr Jesus. Und das war das Geheimnis, dass er das ausgehalten hat. Und als er das aushält, und er ist nicht immer untergeblieben, manchmal ist er ausgebrochen, aber im Endeffekt ist er doch untergeblieben. Drum sagt die Bibel, seht Hiobs Haltung an. Und am Schluss sagt der Herr, du musst jetzt für deine Freunde beten. Nur wenn mein Knecht Hiob betet und die Frucht des Unterbleibens und der Langmut war, dass er alles vielfältig wiederbekommen hat. Ist doch herrlich. Alles, was dir der Nager und der Fresser geraubt hat, kriegst du siebenfältig wieder, wenn du Gott dienst, wenn du unten bleibst. Und das ist für mich die Zentralbotschaft. Wir haben ja gesehen, die Zentralbotschaft am Anfang von unserem Jakobusbrief, wehe, wenn du nicht echt bist, dann hat alles keinen Wert. Wenn du keine Werke hast, wenn dein Glaube nicht wird, das ist ja Jakobus. Am Schluss sagt er, aber du brauchst nicht traurig sein, du hast einen hohen Priester, der Mitleid mit dir hat. Und wenn du unterbleibst, dann wirst du obsiegen. Dann wirst du nicht nur überleben, dann wirst du etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und jetzt sagt Hiob, danach sehnt sich mein Herz. Wieso will ich jetzt heimgehen? Wieso will ich dann predigen? Meiner Frau, meinen Kindern. Aber wisst ihr, wie ich predige? Ich predige mit meinem Leben. Sie wollen von mir gar nicht angepredigt werden. Sie sehen dann, ob ich unten bleibe. Versteht ihr? Dann bin ich ein indirekter Prediger. Dann wollen sie sehen, ob ich unten bleibe. Dann wollen sie sehen, ob die Frucht des Geistes, die Langmut, sich bei mir äußert. Ob ich mich aus der Fassung bringen lasse. Und jetzt sagt er, bis zur Wiederkunft, das heißt, du erträgst das dann alles, du kannst es ertragen. Du kannst die Verführung ertragen, nicht gutheißen. Du kannst die Andersartigkeit der anderen ertragen. Du kannst die Unmöglichkeit der Heiligen ertragen, das ist am schwersten zu ertragen. Wenn du glaubst, die Gläubigen müssen doch so sein, habe ich auch so das Idealbild, und sie tun alles Gegenteil. Dass ein Prediger namhafter mal aufstand, da war ich ganz frisch bekehrt, und in der Raum rief, die Frömmsten sind die Schlimmsten. Oh. Ich als frisch bekehrt habe gesagt, was sagt denn der? Später habe ich es begriffen, warum er so reagiert. Wieso, das erträgst du denn alles? Du erträgst alles, weil es ist so, wie der Hebräerbrief sagt, blicket auf ihn, nicht auf die Menschen, nicht auf die Umstände. Seht der, der solchen was? Widerstand von den Menschen erdulden musste. Hebräer 12, Vers 3, sieh auf ihn. Und dann kommt der Herz völlig zur Ruhe und dann kannst du langmütig sein. Dann kannst du unten bleiben. Dann hast du eine perfekte Lösung. Danach sehnt sich mein Herz, ich wünsche, dass es bei uns geschieht. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Wir können das nicht ermessen und nicht vorstellen, was es dich gekostet hat, als du Geist warst wie der Vater, als du in diesem unzugänglichen Lichte warst, nicht nur in derselben Gottheit wie der Vater, sondern auch in derselben Gestalt, wo es keine Zeit gab, gar nichts, keine Ewigkeit, überhaupt nichts, was es dich gekostet hat, die Ewigkeiten zu schaffen, die ganzen Zeiten, und dann in diese böse Zeit, in diese böse, böse Menschheit zu gehen, das teuflische hautnah zu erleben, der Dreck dieser Menschheit live zu erleben, dann am Kreuz von Golgatha, alle Sünde der gesamten Epoche dieser Welt auf dich zu laden, und alle zu bezahlen. Es ist für uns unvorstellbar, was es dich gekostet hat, auszurufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und trotzdem hast du es getan, weil du uns liebst. Du hast dieses große, vollkommene Opfer geschaffen. Und wenn wir nachher zum Tisch des Herrn gehen, dann dürfen wir bekennen, dein Blut macht uns rein von aller Sünde. Nur allein durch dieses Blut sind wir in Ordnung mit dir. Wenn wir zum Brot greifen, ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft, ich bin ein Gotteskind, ich gehöre zu dir. Ich bin aber auch mit dir gekreuzigt durch diese Tatsache. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann bleibt am Schluss auch von dieser Mahlfeier, von diesem Brotbrechen nur noch ein Blick übrig, wie auf dem Berg der Verklärung. Sie sahen nichts als Jesus allein. Und der Jesus, das möge geschehen bei uns, dass wir unsere Herzen dir auf den Altar legen. Und dann mögst du auch deine Gnade das Unterbleiben schenken, auf dass die Frucht des Geistes, auch die Langmut da ist und wir unerschütterlich sind. Aber letztendlich immer das Gleiche. Alles von dir, alles zu dir hin und alles durch dich. Lass es geschehen. Amen.